Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Die Journalistin Valeria Dubralskaja ist heute Morgen unser Gast. Sie ist vor etwas mehr als 20 Jahren, damals war sie 9 Jahre alt, mit ihren Eltern, sogenannten Russlanddeutschen, nach Deutschland gekommen. Heute lebt sie in Berlin. Einen schönen guten Morgen, Frau Dubralskaja.
Guten Morgen, Frau Riedel.
Sie sind deutsche Staatsbürgerin, aber Ihre Muttersprache ist Russisch?
Ja, ganz genau ist es. Es ist so. Aber auch Deutsch ist eine meiner Muttersprachen, denn meine Großeltern haben noch Deutsch unter sich geredet, väterlicherseits.
Das heißt, Sie haben das Deutsche schon gelernt, bevor Sie als Kind nach Deutschland kamen?
Ich konnte nicht aktiv sprechen, aber verstehen konnte ich, glaube ich, schon sehr viel.
Haben denn Ihre Eltern, auch nachdem Sie ausgewandert sind oder eingewandert aus unserer Seite betrachtet, weiter Russisch miteinander gesprochen?
Also im Hause meiner Eltern, nicht meiner Großeltern, ist Russisch bis heute noch, auch 20 Jahre, nachdem wir hier leben, eigentlich die einzige Umgangssprache. Das heißt, auch meine Geschwister, die in Deutschland geboren sind, sprechen mit meinen Eltern ausschließlich Russisch.
Haben Sie denn immer gewusst, dass es diesen Deutschlandbezug Ihrer Eltern oder Ihrer Großeltern gibt?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Kasachstan ist ein Ort, wohin Russlanddeutsche deportiert wurden nach dem Zweiten Weltkrieg über Sibirien, über einen Umweg. Als ich klein war, lebte auch noch meine Urgroßmutter und sie hat die Geschichten von der Vertreibung aus der Wolga-Republik erzählt, beziehungsweise nicht so sehr über die Vertreibung, eher darüber, was für ein Haus sie hatte, was für ein Garten, welche Blumen dort wuchsen, was für Tiere sie gehalten hat, wo sie zur Schule oder zur Universität gegangen ist. Das hat sie alles erzählt und hatte sehr große Sehnsucht danach. Und als Kind war mir vielleicht die Vertreibung, die Deportation nicht bewusst. Das kam erst später, als ich Jugendlicher war oder sogar junge Erwachsene. Aber dieser Deutschlandbezug war klar.
So ein bisschen scherzhaft wird man manchmal von Berlin reden als der russischsten Stadt Deutschland. Es ist ja auch so, dass gut 100.000 Menschen mit Wurzeln in Russland oder der Sowjetunion hier leben. Wie präsent ist in diesen Tagen der Ukraine-Krieg?
Die wichtigste Emotion, der wichtigste Gedanke, es sitzt immer im Nacken. Das heißt, es gibt nichts anderes, woran man denken könnte oder durch was man sich eigentlich ablenken könnte.
Ist die Zahl eigentlich der Putin-Freunde größer oder der Putin-Kritiker? Also wenn man sich privat trifft oder eben auch in den vielen Supermärkten, die es ja gibt, russischen Restaurants, Cafés und so weiter, wenn man miteinander ins Gespräch kommt?
Ich glaube, das hängt von der Blase ab, in der man lebt. In meiner Umgebung ist natürlich die Zahl der Putin-Kritiker, der Menschen, die zutiefst beschämt und über diesen Krieg sind, das natürlich viel, viel größer. Wenn ich versuche, aus meiner Blase herauszukommen, das heißt, vielleicht mit einer Verkäuferin in einem russischen Laden spreche, wo bei ihr hinter ihrem Rücken immer noch Putin-Plakate hängen. Und ich frage sie, warum hängt er das nicht ab? Und sie sagt, warum sollten wir? Das ist der gute Präsident Russlands, der Russland zu Stärke, zu früherer Stärke zurückführt. Dann merke ich es schon, dass es diese Menschen gibt, die nicht vorbehaltlos wie ich gegen den Krieg sind. Aber zu Anzahlen kann ich, glaube ich, tatsächlich nichts sagen. Also das ist eine sehr subjektive Einschätzung.
Hat sich denn das Leben insgesamt verändert durch diesen Krieg? Also es gibt ja sicherlich viele Menschen, die zwar Putin schätzen, aber den Krieg ablehnen. Es gibt wahrscheinlich auch viele, die ihn mittlerweile hassen für diesen Krieg.
Es gibt aber auch Menschen, die gar nicht an den Krieg glauben. Sie leben hier in Deutschland, haben die Möglichkeiten, sich zu informieren aus Nachrichten, haben die Möglichkeiten, Bilder, Augenzeugenberichte zu lesen und zu sehen. Aber trotzdem, die Informationen aus von Russland gesteuerten Kanälen bekommen, die sagen, das wäre doch alles gestellt oder das seien Bilder aus 2014 oder aus ganz anderen Regionen der Welt, die gar nicht an diesen Krieg glauben. Mein Leben hat sich sehr verändert auf der Arbeit. Bei uns beim Sender ist es sehr turbulent. Wir versuchen gerade mit größter Anstrengung Kollegen, die noch in Russland verblieben sind, aus Russland zu evakuieren. Und wir haben auch ukrainische Kollegen dazu gewonnen. Das heißt, es sind einfach Menschen, die zufällig hier in Berlin waren, die in der Ukraine bei einem Fernsehsender gearbeitet haben, die uns einfach angeschrieben haben, wir sind hier, können euch helfen als Volontäre und schwuppsdiwupps waren die eingestellt und wir arbeiten jetzt zusammen. Also ganz viel Neues im Team und natürlich ganz viel Arbeiten.
Sie haben eben schon gesagt, dass sich viele der russischsprachigen Menschen in Deutschland, auch hier in Berlin, über russische Medien, die aus Russland senden, informieren. Jetzt ist es aber doch so, dass in Deutschland und in anderen EU-Staaten die beiden Staatssender RT und Sputnik abgeschaltet werden. Aber es gibt noch andere Kanäle, die diese Richtung, also sehr staatstreue Richtung, vertreten?
Auf jeden Fall. Es gibt einige YouTuber, die das machen. Denen kann man natürlich keine Verbindung nachweisen zum russischen Staat. Aber wenn man ihre Videos ansieht, sie arbeiten gezielt auf das russischsprachige Publikum in Deutschland hin. Vor der Pandemie waren es die Migranten, die Geflüchteten, die ein Problem dargestellt haben. In der Pandemie war es das Impfen, das Tragen der Maske, obwohl es eigentlich in Russland auch Bestimmungen dazu gab. Und dann arbeitet, glaube ich, eine ganze Internetfabrik an Internet-Trollen, die in den Kommentaren bestimmte Meinungen schreiben, verbreiten oder Diskussionen verhindern. Und dann läuft es noch über TikTok. Auch da gibt es einfach Menschen, die sehr Russland-positive oder positive der Russland-Regierung gegenüber Meinungen und Einstellungen verbreiten.
Das heißt, die Mehrheit glaubt tatsächlich dieses Narrativ, wie man so schön sagt, diese Deutung von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, dass die Aktion in der Ukraine eine friedensstiftende Sonderaktion zur Selbstverteidigung ist und eben kein Angriffskrieg.
Nicht die Mehrheit, das kann man so nicht sagen. Keine Zahlen, aber es gibt bestimmt eine Gruppe, die sehr fest daran glaubt und auch bereit ist, darüber zu streiten, auch sehr bereit ist, das öffentlich zu zeigen. Und keiner ist vor diesem Einfluss geschützt, denn vor einigen Tagen, als ich an die Grenze zur Ukraine gefahren bin, habe ich mit meiner Mutter telefoniert, die mir auf einmal gesagt hat, wo wart er die ganzen 8 Jahre, als Donbass beschossen worden ist.
Ihre Eltern leben
in Deutschland.
In Deutschland auch. Die deutschen Medien, heißt es oftmals aus der russischsprachigen Gemeinschaft, die berichten auch nicht ausgewogen. Die sind unausgewogen, die dämonisieren Putin und das schon sehr lange. Denen kann man auch nicht trauen.
Dieses Narrativ gibt es durchaus. Ich glaube, das hängt ein bisschen, ich möchte jetzt nicht mangelnde Russland-Expertise sagen, sondern dass deutsche Medien, der Ansicht nach von vielen Russischsprachigen, immer wieder dieselben Muster berichten, immer wieder dieselben Geschichten und immer wieder die gleichen Überschriften bringen. Und das ist das, glaube ich, was viele stört. Und dann sagen sie, dämonisieren Putin.
Die deutsche Öffentlichkeit durfte mehrheitlich tatsächlich in erdrückender Mehrheit sogar auf der Seite der Ukraine im Moment stehen. Wie einfach, Valeria Dubralskaja, oder wie kompliziert ist es im Moment, Russe, Russin in Deutschland oder russischsprachig in Deutschland zu sein?
Für mich persönlich gar nicht. Ich habe mit sehr vielen Geflüchteten aus der Ukraine mittlerweile gesprochen und das auf Russisch und das offen. Ich wurde nicht angegriffen. Es gab direkt mir gegenüber keine Probleme. Am ersten Tag des Krieges kam meine Tochter aus der Schule und wollte erstmal gar nicht erzählen, was passiert ist. Ich habe ihr aber etwas angemerkt. Erst am Ende des Tages sagte mir, dass ein Mitschüler von ihr, der aus Syrien vor kurzem geflohen ist, zu ihr gesagt hat, Russland bombardiert wieder und er sei schlecht und die Russen sind schlecht. Meine Tochter weiß natürlich die ganze Vorgeschichte von mir, von ihrem Vater, dass wir uns immer kritisch Putin gegenüber geäußert haben. Und sie hat versucht noch zu sagen, das ist Putin, der den Krieg gemacht hat und die Regierung. Das hat sie aber mitgenommen. Ich habe kurz mit der Lehrerin gesprochen und sie hat schon am nächsten Tag ein Gespräch durchgeführt im Klassenverband, wie wichtig das ist, Menschen wegen Sprachen oder Nationalitäten für etwas nicht verantwortlich zu machen, weil sie nicht verantworten können. Ich habe mehrmals über Berichte, also ich habe mehrmals gehört, russische Läden wurden beschmiert und so weiter. Allerdings halte ich das für kein strukturelles Problem. Wir haben keine strukturelle Diskriminierung den Russischsprachigen gegenüber, sondern einige wenige Vorfälle, die übrigens die russische Medienseite versucht wird, auszunutzen für Kampagnen.
Und kommen die von deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern? Ich könnte mir vorstellen, aber korrigieren Sie mich, dass es ein bisschen ähnlich fast läuft, wie wenn Terroranschläge von muslimischen Menschen begangen wurden, dass dann die Muslime in Deutschland sich wahrscheinlich mit Recht beschwert haben, sie sollen sich jetzt auf alle Fälle andauernd rechtfertigen für etwas, mit dem sie nichts zu tun haben. Ist das ähnlich?
Das ist jetzt nur meine persönliche, subjektive Meinung. Ich habe kein Problem damit, mich immer wieder zu positionieren und immer wieder zu sagen, ich unterstütze diesen Krieg nicht, ich sehe die russische Regierung kritisch. Ich sehe das noch nicht als eine Last. Der Krieg ist 12 Tage jung und bisher, ich empfinde das, ich fühle mich nicht diskriminiert, ausgeschlossen und ich fühle auch nicht, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich empfinde auch keine Scham für diesen Krieg, weil ich ihn in keinster Weise verantworte.
Ihre Berührungspunkte zum nicht deutschsprachigen Berlin, wo sind die? Gibt es die überhaupt? So wie Sie eben erzählt haben, leben Sie schon in so einer Art russischen Blase, wenn man das so sagen kann?
Tatsächlich sind meine Berührungspunkte mit der deutschen Welt, die waren mal mehr, als ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin. Jetzt ist tatsächlich mein Fenster in die deutsche Mehrheitsgesellschaft mein Studium. Ich studiere im Master Islamwissenschaften und dort habe ich Kontakt mit Kommilitonen, die vielleicht tatsächlich deutsch sind. Ansonsten wüsste ich tatsächlich nicht mehr, wo ich diesen Zugang zu den Deutschen habe.
Das ist interessant, weil Sie ja doch auch als Kind schon einen Teil Ihrer Sozialisation in Deutschland erlebt haben. Sie haben dann zwischendurch in Russland auch wieder gelebt, darüber gleich mehr. Wie ist das mit Ihren Kindern? Sie haben zwei kleine Kinder. Gehen die in eine russischsprachige Schule, Kindergarten, wie auch immer? Oder sind die mehr Teil der deutschen Community?
Auf keinen Fall. Und das ist bei Ihnen noch nicht schlimmer als bei mir, sondern anders als bei mir. Ich zum Beispiel sehe mich als Russlanddeutscher. Meine Kinder gehen auf eine ganz gewöhnliche Grundschule in Charlottenburg, gehen aber auch auf eine russische Schule. Das heißt, das ist eine Extraschule, wo man russische Literatur liest, wo man Schach spielt oder Mathe auf die strengere russische Art lernt. Und meine Kinder, ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht durch die starke Verbindung zu Russland, weil sie doch den größten Teil ihrer Kindheit dort verbracht haben oder die starke Verbindung zu ihrem Vater. Sie sagen tatsächlich immer wieder, wir sind russische Kinder.
Das heißt, ist auch für Sie Berlin eine Station und nicht Heimat, also sozusagen einen Zwischenaufenthalt? Sie kamen aus der Sowjetunion, aus Kasachstan. Sie waren in Berlin, sie gingen wieder zurück, sie kamen wieder nach Berlin und wollen auch wieder zurück?
Wollen ist schön, können ist eine andere Frage mit den aktuellen russischen Gesetzen, zum Beispiel der strafrechtlichen Verfolgung für Verbreitung von sogenannten Fakes über den Krieg. Und Fake ist alles, was nicht auf offiziellen Angaben des russischen Verteidigungsministeriums basiert, würden mir bis zu 10 Jahre Haft drohen, da ich es in einer organisierten Gruppe tue und da es vielleicht zu schwerwiegenden Folgen für die russische Armee geführt hat. Das heißt, ich werde in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht nach Russland einreisen können.
Als Sie mit Ihren Eltern kamen, kamen Sie ja sozusagen nicht freiwillig. Die haben Sie ja mitgenommen. Sie waren ein kleines Kind.
Oh ja.
Und Sie wollten und haben das dann auch getan, aber zurück nach Russland. Sie würden heute immer noch sagen, Sie haben zwar die Staatsbürgerschaft, Aber Sie sind keine Deutsche.
Ich bin Russlanddeutsche. Ich bin weder Deutsche noch Russin. Das betone ich immer wieder gerne, weil es mir eben wichtig ist. Und das ist mir zum Beispiel, heute kann ich es nochmal an einem Beispiel zeigen, warum es mir wichtig ist. Mein Großvater wurde nach der Schule von russischen Kindern aufgegriffen. Sie haben ihn gehalten und geschlagen und einen Faschisten genannt, weil er deutscher Abstammung, deutscher Herkunft war. Sie haben ihn für den Krieg verantwortlich gemacht, indem sie vielleicht ihre Eltern verloren haben. Meine Großeltern als Russlanddeutsche hatten aber gar nichts mit dem Krieg zu tun. Sie haben nicht in diesem Krieg gekämpft. Die ganze Deportation von meiner Familie ist für mich immer noch sehr wichtig, weil ich weiß, dass dieser Staat, der russische Staat, die Regierung sehr viel Unrecht meiner Familie gegenüber angetan hat. Deshalb war ich diesem Staat nie positiv eingestellt, auch als Memorial, also ein russischer NGO, die Aufarbeitung von stalinistischen Verbrechen und Repressionen betreibt, vor kurzem geschlossen wurde. Das ist auch noch ein Zeichen. Mir war es immer wichtig zu erhalten und auch meinen Kindern das zu vermitteln, damit eben nicht dieses Vertrauen in diesen russischen Staat entsteht. Und Frau Riedel, helfen Sie mir.
Es ist wirklich sehr schwierig auch zu verstehen, weil einerseits sind Ihre Kinder in einer russischen Schule, sie reden Russisch mit ihnen, sie leben in dieser Blase, von der wir schon gesprochen haben. Und trotzdem wollen Sie, dass Sie misstrauisch dem Land gegenüber sind. Und trotzdem sagen Sie, Sie wollen oder können nicht zurückgehen. Das ist ja schon eine sehr zwiespältige Situation, wo dann auch verschiedene Seelen in ihrer Brust pochen.
Und das ist eine sehr schwierige Situation, weil ich eben das Land an sich liebe. Ich habe mein Leben in Russland geliebt, meine Freunde, den Kampf, den wir zusammen ausgetragen haben, beziehungsweise ich weniger, ich als Journalistin habe das mitverfolgt und darüber geschrieben. All das ist für mich wichtig, kann ich nicht wegnehmen. Aber ich verstehe, dass im Moment in dem heutigen Russland kaum Platz für mich und meine Kinder ist.
Sie haben es ja versucht, ne? Sie sind als erwachsene junge Frau nochmal für einige Jahre zurückgegangen und es ging nicht, es hat nicht funktioniert. Sie kamen nicht so an, wie Sie gehofft hatten.
Ja, so war es. Einige Jahre lang, 2014, bin ich, glaube ich, nach Russland zurück oder zum ersten Mal nach Russland, weil ich ja aus Kasachstan gekommen bin und habe dort versucht, Fuß zu fassen als Journalistin. Das ging einige Jahre noch gut und der entscheidende Moment, wo es umgebrochen ist, war kurz vor den Wahlen, Präsidentschaftswahlen 2018. In Russland hat sich Widerstand gebildet rund um Alexei Nawalny. Es wurden in jeder Stadt Stäbe gegründet, von wo aus man den Wahlkampf koordiniert hat. Sehr viele Menschen haben tatsächlich daran geglaubt, dass Nawalny zu den Wahlen zugelassen werden könnte, dass er tatsächlich eine Chance hat und dass Russland eine Chance hat auf Erneuerung. Ich habe sehr viel über diese Protestbewegung berichtet, auch über andere Protestbewegungen in Russland. Irgendwann, zu dem Zeitpunkt, Ehemann war als Rechtsanwalt für viele dieser verhafteten Menschen tätig. Und irgendwann wurde es uns einfach unmöglich gemacht, weiter in Russland zu leben. Und von bestimmten Sicherheitskräften wurde uns auch nahegelegt, entweder sie verlassen jetzt das Land und stellen ihre Tätigkeit ein, oder es geht nicht gut für sie.
Und dann mussten sie gehen. Wie, Valeria Dobralskaja, sind Sie zum Journalismus gekommen? War das so immer schon ein Traumberuf von Ihnen? Was man beim Studium von Islamwissenschaften nicht unbedingt auf Anhieb vermuten sollte.
Ach doch, irgendwie schon. Im Bachelor habe ich ja noch Arabistik-Islamwissenschaften studiert mit dem jugendlichen, kindischen Traum, Kriegsreporter zu werden. Dazu hätte man nun kein Arabisch studieren sollen, aber das weiß man nur seit den letzten Jahren. Aber tatsächlich journalistisch tätig zu sein, habe ich in Russland angefangen. Und ich habe angefangen zu schreiben, weil ich nicht anders konnte, weil es Geschichten gab von ungesetzlichen Verhaftungen von Menschen, die eigentlich an Führung sind durch russische Sicherheitskräfte, weil es Geschichten gab, die erzählt werden mussten, Geschichten, die wehgetan haben, und ich konnte schreiben und ich kannte Menschen, zum Beispiel bei der Novaya Gazeta, das ist eine der unabhängigen Zeitungen in Russland, die heute auch noch arbeiten.
Ja, erstaunlicherweise.
Weil
wenn man
deren
Titelseiten sieht, dann sind die ja wirklich äußerst kritisch. Vielleicht, weil da so eine Galionsfigur Chefredakteur ist, der Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov. Schützt ihn das?
Noch auf einige Zeit, aber seit gestern musste auch Novaya Gazeta alle Berichte über den Krieg löschen, weil sie sonst unter dieses neue Fake-Verbreitungsgesetz fallen würden. Das heißt, sie setzen zwar ihre Arbeit vor, können aber nicht über den Krieg berichten. So ist es im Moment.
Als Sie in Russland in diesen Jahren noch mal als erwachsene junge Frau, von denen Sie eben erzählt haben, gelebt haben, dann haben sich ja sicherlich auch wieder alte Verbindungen, neue Verbindungen, weil in Russland selbst hatten Sie ja vorher noch gar nicht gelebt, ergeben. Wie sind denn die Möglichkeiten, heute diese Verbindungen zu pflegen?
Oh, das ist ein sehr großes Problem. Ich habe vor kurzem einen kleinen Artikel geschrieben und dazu musste ich Menschen aus Russland interviewen. Und das, was mir früher vielleicht eine halbe Stunde Zeit gekostet hätte, war jetzt sehr schwer zu bekommen. Auch die banalsten, profansten Stimmen aus Russland werden bald sehr, sehr viel kosten, weil viele Kommunikationskanäle schwinden. Sowas wie Facebook gibt es in Russland gar nicht mehr. Und diese Verbindung aufrechtzuerhalten im Moment, ich wüsste nicht mal wie. Vielleicht ein Vorschlag, den ich machen kann, wenn ihr Menschen in Russland irgendwie erreichen könnt, bietet ihnen an, VPNs zu bezahlen, weil das geht nicht mehr aus Russland, weil Visa und Mastercard nicht mehr in Russland funktionieren. Bietet ihnen an, die Kosten für Kommunikationskanäle zu übernehmen, zumindest das, dass irgendwann, dass man im Netz noch irgendwie sprechen kann, weil sowas wie Jugendaustausch, was es zu meiner Zeit sehr viel gab, wird es in der nächsten Zeit, fürchte ich, nicht geben.
Wie halten Sie denn die Möglichkeit der Kommunikation zwischen Ihren Kindern und deren Vater, der ja in Russland lebt, aufrecht?
Im Moment funktioniert noch der Messenger Telegram, der Messenger Signal funktioniert. Sollten sie nicht mehr gehen, werden wir telefonisch miteinander sprechen. Sollte auch das irgendwann nicht gehen, werden wir gezwungen sein, uns in dritten Ländern irgendwo zu treffen. Das ist es bisher ein ganz großes Problem. Ich weiß eigentlich noch nicht, wie ich das machen werde.
Es klingt so ein bisschen, wie manche ja auch schon befürchten, dass es so eine Art neuen eisernen Vorhang geben könnte.
Das ist leider, sehe ich leider als wahrscheinlich.
Bei uns heißt es immer, wenn wir über diesen Krieg bei uns in den Medien und auch vielleicht im Freundesbekanntenkreis darüber diskutieren, dass die einzige Hoffnung, diesen Krieg zu beenden, im Moment aus Russland selbst kommen könnte. Also dass der Widerstand gegen Putin, gegen das Regime, gegen das System Putin so groß wird, vielleicht auch aufgrund der Sanktionen, dass es eine laute Stimme gegen ihn gibt, die er dann auch hören muss. Ist das Wunschdenken von unserer Seite oder wächst tatsächlich die Zahl der Putin-Kritiker, auch wenn sie sich nicht trauen, laut zu sein?
Es wird bestimmt kein Widerstand der normalen Bevölkerung sein, der Putin zum Fall bringt. Auch wenn Millionen auf die Straße gehen würden in Russland, ist der Unterdrückungsapparat, der Sicherheitsapparat in Russland so enorm stark, so gut bezahlt, so gut ausgestattet, dass es keine Revolution vom Volke aus geben könnte. Was Putin, so berichten einige Experten, selbst befürchtet, ist ein Militärkup. Auch dem wird er wahrscheinlich
ein Staatsstreich praktisch vom Militär,
genau.
Ein Putsch.
Aber ob das uns zu einer demokratischeren Regierung in Russland führt, ist natürlich auch fraglich.
Sie haben vorhin schon den Namen Alexei Nawalny ins Spiel gebracht. Den kennt man bei uns spätestens wahrscheinlich nach seiner Novichok-Vergiftung. Da wurde er auch in Deutschland behandelt. Überschätzen wir den Einfluss, den er hat, hier bei uns aus unserer Sicht?
Im Moment sitzt er ja im Gefängnis. Ja. Seine Organisation funktioniert noch irgendwie, aber sehr viele Menschen aus seiner Organisation, Verantwortungsträger, wurden aus dem Land herausgedrückt. Die Verwandten von diesen Menschen sind in Gefängnissen, also sozusagen Geiseln. Ich weiß aus internen Quellen, dass sie sich im Moment versuchen, neu aufzustellen aus unterschiedlichen Ländern. Was sie aber machen werden, sind wahrscheinlich Informationskampagnen. Das heißt, Alexei Nawalny kann jetzt im Moment leider nichts anrichten. Wenn er in 10 Jahren aus dem Gefängnis kommt, kann er der Nelson Mandela von Russland werden. Aber jetzt im Moment eher nicht.
Innerhalb der Community, Sie haben schon gesagt, es gibt Gegner und es Kritiker des Systems Putins oder auch dieses Krieges. Vermeidet man das, wenn man privat oder öffentlich bei irgendwelchen Gelegenheiten zusammenkommt, als Thema, um sozusagen den Zwiespalt oder die Brüche nicht aufkommen zu lassen, oder spricht man es offen an?
Das hängt von dem jeweiligen Bekanntschaftskreis ab.
Wie halten Sie es?
Für mich ist es ja einfach, weil ich eben in dieser Bubble arbeite und lebe, in der alle diesen Krieg verurteilen. Von daher können wir es auch offen ansprechen. Mit meiner Mutter ist es etwas problematischer, weil sie eben, ich weiß nicht, woher sie das hat, dieses, aber what about Donbass und was ist mit den Nazis in der Ukraine? Da vermeide ich es tatsächlich, weil ich weiß, dass ich sie nicht überzeugen kann. Obwohl sie meine Arbeit sieht, obwohl sie weiß, zum Beispiel, dass ich vor kurzem an der polnisch-ukrainischen Grenze war und berichtet habe, wie viele Geflüchtete es gibt, wie es ihnen geht. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht hinzukomme, sie zu überzeugen. Da bevorzuge ich es tatsächlich, das Thema zu vermeiden. Ich werde bestimmt nicht die Beziehung mit meiner Mutter trennen wegen diesem hier, aber ich weiß, dass es auch ganz andere Menschen gibt, vielleicht mit Verwandten in der Ukraine und in Russland. Das ist anders.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist wie Sie ein russischsprachlicher Muttersprachler. Er bringt ja zum Teil auch seine Botschaften gerade auf Russisch unter die Menschen, wendet sich auch an die russischsprachigen Teile seiner Bevölkerung. Erreicht sowas auch die Community hier in Berlin?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Wladimir Zelensky, den sehr viele belächelt haben als den Clown, weil viele wissen es nicht, er hat seine Karriere angefangen als Stand-Upper oder hat bei einer russischen Sendung aufgetreten, die KVN heißt, und viele meinten, er ist nur ein Clown, er kann nichts. Und jetzt sehen ihn die Menschen, er ist unter Menschen, er hat Kiew nicht verlassen, obwohl es ihm angeboten worden ist. Er hält sehr gute Reden und viele Menschen gewinnen Sympathien für ihn auf jeden Fall.
Wie ähnlich sind sich die Sprachen Ukrainisch und Russisch? Ist das so ein bisschen wie Deutsch-Niederländisch oder weiter entfernt voneinander? Versteht man sich, wenn man vielleicht auch nicht miteinander reden kann?
Man versteht sich auf jeden Fall, aber auch in der Ukraine gibt es eine Bandbreite des Ukrainischen. Es gibt ein sehr eingerussischtes Ukrainisch, also das sogenannte Surzhyk. Da versteht man sich sehr gut. Menschen, die eher im Westen der Ukraine leben, sprechen ein anderes Ukrainisch, da versteht man sich schlechter.
Nehmen Sie auch eigentlich in der Community Flüchtlinge gerade auf? Es kommen ja sehr viele auch gerade erstmal nach Berlin, bevor sie dann in andere Bundesländer gehen werden?
Auf jeden Fall. Und sehr, sehr viele Russisch- und Ukrainischsprachige sind am Hauptbahnhof oder sind in der Erstaufnahmeeinrichtung und helfen mit Übersetzen, organisieren Transporte, auch Transporte aus der Ukraine, helfen mit Lebensmitteln und allem, was man braucht.
Und Sie waren ja als Journalistin, haben Sie vorhin erzählt, kurz auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ihr Medium, für das Sie arbeiten, ist Ost-West-TV. Das ist ein unabhängiger russischsprachiger Kabelbezahlkanal, finanziert sich über Abos. Für wen senden Sie?
Vor diesem Krieg war unsere Zielgruppe ganz klar. Russischsprachige in Europa. Jetzt sehen wir, dass in Russland Kanäle schwinden, die informieren können. Und jetzt glauben wir auch, dass es uns sehr wichtig ist, auch Menschen in Russland zu informieren darüber, was passiert.
Die Zuschauerschaft ist auch Teil der Blase, von der Sie mehrmals schon gesprochen haben, also der Blase der Putin-Kritiker? Oder bekommen Sie vielleicht auch, weil ja andere russischsprachige staatliche Medien in Europa jetzt geschlossen worden sind, inzwischen Zulauf von eigentlich eher Putin-Freunden oder nicht so ganz Abgeneigten?
Wir merken das sehr stark und mussten sogar unsere Kommentare kurzfristig abschalten, weil wir überfordert sind mit dieser Fülle an russlandfreundlichen, Putin-verherrlichenden Kommentaren. Das merken wir in letzter Zeit schon sehr stark.
Was für Themen deckt dieser russischsprachige Kanal ab? Es gibt ja noch andere im Kabelnetz in Deutschland, da machen die aber auch viel, wie ich gesehen habe, Unterhaltung, Comedy, eben auch Filme, russische Musik. Wie ist das bei Ihnen? Was sind das für Themen?
Unser Anspruch ist, über bedeutende Ereignisse in vor allem Deutschland und Europa zu berichten. Dadurch, dass wir nicht alle unsere Inhalte selbst produzieren, ich erzähle nur darüber, was wir selbst machen. Wir haben täglich eine Nachrichtensendung und natürlich kommt in einer Nachrichtensendung sehr viel Politisches vor. Wir versuchen Augenmerk darauf zu legen, was deutsche Verantwortungsträger, Politiker zu Geschehnissen im Osten oder östlich von Deutschland beitragen können. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben auch Sendungen, die tatsächlich über das allgemeine Leben in Deutschland berichten, die aber interessant wären für Russischsprachige. Wie funktioniert zum Beispiel die Steuerrechtsreform mit der Abschaffung des Ehegattensplittings?
Also Sie berichten nicht in erster Linie aus den ehemaligen sowjetischen Republiken, aus Russland, sondern tatsächlich Themen, die hier in Deutschland, in Europa eine Rolle spielen und versuchen sie der Bevölkerung, die sich in ihrer russischsprachigen Blase bewegt, nahezubringen.
Genau das war früher unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben darüber erzählt, was in Deutschland passiert.
Und wie geht der Sender jetzt mit dem Ukraine-Krieg um? Also hat sie an die Grenze geschickt zu berichten. Versucht man etwas Ausgewogenes hinzubekommen, also auch Putins Seite darzustellen, oder macht man den Versuch gar nicht erst?
In einem geringen Maße bestimmt, denn die Aufgabe der Darstellung der russischen Position, das übernehmen ja russische staatliche Sender, wir müssen sie ja nicht nochmal wiedergeben. Natürlich, es ist der journalistische Anspruch, dass wir sagen, die Position der anderen Seite ist so und so. Wir haben aber in den letzten Tagen sehr viele Menschen aus der Ukraine, wir haben mit ihnen gesprochen, wir haben sie gebeten, Videos für uns zu machen. Und das haben wir in den letzten Tagen sehr viel gebracht.
Was ist in der Community mit russischen Wurzeln, Valeria Dobralskaja, der wichtigste Feiertag? Das anstehende Ostern oder was anderes?
Ehrlich gesagt, habe ich Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Ich weiß es nicht.
Wenn Sie Feste feiern, ob es nun Ostern ist oder Geburtstag oder irgendwas, sieht ein Fest anders aus, als es vielleicht in der deutschen Gesellschaft gefeiert wird? Mehr Menschen, anderes Essen, lauter, leiser, mehr Wodka, keine Ahnung.
Oh Gott, wie werden denn Feste in der deutschen Gesellschaft gefeiert?
Mit weniger Wodka auf alle Fälle.
Ich glaube, in meiner Generation ist der healthy Lifestyle zu sehr angekommen, um dass man sich ganz viel betrinkt. Ich weiß es nicht.
Was wird serviert? Wahrscheinlich doch russisches Essen? Also
ja, klar.
Pelmeni, Kaviar, Piroggen, keine Ahnung.
All das ist ja in Berlin auch sehr leicht zu bekommen. Sogar in ganz gewöhnlichen Supermärkten, geschweige denn in russischen Läden. Also alles, was man von Russland aus gewohnt ist, von Pelmeni bis Blinchiki, also Pfannkuchen, gibt es hier ganz leicht zu bekommen.
Und das ist auch das, was dann tatsächlich gegessen wird. Also die deutsche Küche ist Ihnen, wie so vieles andere, offenbar fremd geblieben.
Ach nö, Quatsch. vielleicht denken wir mal an die glücklichen Zeiten, unsere Neujahrsfeier. Da gab es zum Beispiel, es gibt in Russland einen Salat, der heißt Hering unter dem Pelzmantel und er ist aus Hering und Rote Bete. Und da standen auf dem Tisch zum Beispiel zwei Versionen. Eine vegane Version vom Hering im Pelzmantel und eine ganz gewöhnliche. Das heißt, alle Trends, die es sowieso hier gibt, sind auch in der russischen Community zu finden.
Valeria Dobraskaja, ich wünsche Ihnen, wünsche uns auch an dem Zusammenhang, dass wir bald wieder Lust haben, Fest zu feiern, was auch immer wir servieren, dass wir es wollen und dass wir es können. Und ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Und ich danke Ihnen für die Einladung.